Gestern las ich von einem Playmate. Wisst alle, was das ist? Nicht schlimm. Was inzwischen 82 Jahre alt war, auch Schauspielerin in so ein paar B-Movies. Und man fand sie in ihrer Wohnung irgendwo in Amerika bereits mumifiziert liegen. Ich meine, Playmate ist offensichtlich irgendjemand, der irgendwann mal in irgendeiner Weise Anerkennung, Bestätigung, Erfolg hatte. Aber wir wissen ja alle, dass diese Dinge nicht ewig wären. Auch Schönheit währt nicht ewig. Körperliche Schönheit, meine ich. So. Mich hat das erinnert an unser Thema von heute Morgen. Wir sprechen ja über die Erneuerung der erweiterten Familie. Und ich musste so denken, diese Frau hat es versäumt, eine erweiterte Familie sich anzulegen. Vielleicht hatte sie auch nie Kinder, ich weiß nichts von dieser Dame. Aber auch wenn ich keine Kinder habe, kann ich eine erweiterte Familie haben. Auch wenn ich alt werde und gerade dann kann ich eine erweiterte Familie mir aufbauen, die bis zum Lebensende meine Familie sein kann. Und darüber möchte ich heute mit euch ein bisschen reden. Wir haben ja schon in dieser Reihe Glauben, Zuhause, Leben über die Erneuerung des Hauses gesprochen, der Familie und auch das letzte Mal über die Erneuerung des Kindes. Heute sprechen wir über die Erneuerung der erweiterten Familie und das nächste Mal dann über die Erneuerung der Gemeinde. 5 große Punkte, die alle wie Zahnräder ineinander greifen und die miteinander zu tun haben. Ich habe euch noch was mitgebracht, das seht ihr gleich hinter mir. Wir haben vor kurzem, inspiriert durch dieses sehr, sehr gute Buch, ich habe es ja schon mehrfach empfohlen, auch im Pastor Office Letter, inspiriert durch dieses Buch haben wir ein Familienwappen erstellt, der Familie Trümper Junior. Und das war eine echt interessante Sache. Wir haben als Familie gesammelt, was sind die Werte, was ist das, was wir von unseren Eltern, Großeltern an guten Dingen mitgenommen haben, von beiden Seiten, haben das gesammelt und haben dann zum Schluss so eine Top 5 erstellen. Sagen, was ist für uns das Wichtigste? Wofür stehen wir als Familie? Was sind unsere Werte? Wo würden wir für sterben im Zweifelsfall? Was ist wirklich wichtig? Und rausgekommen sind diese 5 Symbole. Das in der Mitte ist ein Kreuz, ist nicht nur eine Einteilung, sondern das ist das Erste, was kam, sondern das Wichtigste für uns ist das Kreuz. Alles, was mit Jesus zu tun hat, das Kreuz Christi, unser Eintritt in die Vergebung, in das ewige Leben. Aber dann eben die Dinge drumherum. Oben links sehen wir, das ist das Symbol für Gemeinschaft. Wir wollen immer als Familie Gemeinschaft miteinander haben. Wir wollen die Zeiten genießen, unsere Familienzeiten, die wir bewusst planen und durchziehen. Egal wie stressig es gerade um uns herum ist, diese Zeiten sind unsere Inseln als Familie. Die Zeiten, wo wir gemeinsam am Tisch sitzen, wo wir gemeinsam spielen oder uns einen Film anschauen oder was unternehmen. Und rechts davon ist der Adler. Und der steht da jetzt nicht in erster Linie wegen prophetischen Gaben, sondern wir haben uns entschieden für dieses Symbol, weil wir sagten, wir wollen Träumer bleiben. Wir wollen eine Familie sein, die groß träumt und groß denkt, die Visionen hat, die über das hinausschaut, was so vor Augen ist, die mehr erwartet, als man bisher denkt, was möglich ist. So, dafür steht der Adler, da waren wir uns alle einig, wir wollen groß denken, wir wollen träumen, wir wollen visionär leben. Und dann natürlich das Buch. Und rein geistlich könnte man sagen, ja, die Bibel. Und es stimmt, die Bibel ist für uns das allerwichtigste Buch. Aber das Buch steht für mehr als nur die Bibel. Das Buch steht für eine Haltung des ständigen Lernens. Wir wollen immer lernen, wir wollen nie aufhören, nie sagen, oh, wir wissen jetzt alles. Wir wollen auf der Suche bleiben, wollen uns weiterbilden, in jedem Bereich, nicht nur im Geistlichen. Wir wollen neue Dinge lernen, wollen neugierig bleiben, aufs Leben, auf andere Dinge, auf andere Menschen, auf andere Art zu leben. Und dann die Hand. Gesegnet, um ein Segen zu sein. Das war uns allen wichtig. Wir wollen immer die sein, die nicht nur empfangen, sondern wollen auch die sein, die Segen sind für andere. In jeder Weise, wie wir das tun können. Ich wollte euch das einfach mal zeigen, so als Inspiration. Das hat für mich mit diesem Thema ganz viel zu tun. Hier sitzen viele Familien. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, bis zu dem letzten Sonntag. Das war letzten Sonntag, wo wir unseren Familiengottesdienst hatten. Da haben wir dieses Wappen entworfen. Es ist sehr einfach, wisst ihr. Es ist nichts Tolles. Die Grafiken haben alle selbst gemalt an dem Sonntag und haben das zusammengetragen. Aber das, was dahinter steht, Wir haben das gerahmt und wir haben das bei uns im Flur aufgehängt, so dass man es immer wieder sehen muss. Und seit ich da vorbeilaufe, runter zu meinem Büro, da steht es an der Wand, werde ich immer wieder daran erinnert, was uns als Familie ausmacht, was uns wichtig ist. Manchmal gucke ich gerade links oben hin und denke, ja, es wäre wieder mal Zeit für ein bisschen mehr Zeit mit der Familie. Oder, das sind Dinge, die dich ansprechen, weil das ist nicht irgendwas Aufgefropftes, das ist unser Wappen. Dafür stehen wir. Dafür haben wir uns entschieden zu stehen. Vielleicht ein Prozess, der für die eine oder andere Familie ja inspirierend sein kann, auch mal drüber nachzudenken, was wäre denn dein Wappen? Was wäre euer Wappen als Familie? Setzt euch doch mal zusammen, tauscht euch doch mal aus und schaut mal, was in diesem Prozess rauskommt. Okay, dankeschön. Die Frage, die wir uns stellen, ist, wie können wir Kinder zu geistlichen Kämpfern machen? Wir wissen, wir kämpfen nicht gegen Menschen oder gegen Fleisch und Blut. Wir reden von geistlichem Kampf. Wir reden davon, wie kann ich in diesem Leben hier erfolgreich sein, indem ich geistlich die Dinge richtig einordne, mich nicht überrollen lasse von dieser Welt, sondern geistig einen Stand einnehme, der mit meinen Werten zu tun hat und dazu auch stehe, wenn es schwierig wird, auch wenn es mich was kostet, wenn es unbequem wird. Das sind für mich Kämpfer. Begeistert zu sein von der Idee ist einfach. Brauchst nur einen guten Redner und der redet und du bist begeistert. Du gehst raus aus dem Gottesdienst oder aus dem Seminar, aus der Konferenz oder aus einem Gespräch und denkst, wow, super. Und dann kommt der Alltag. Dann bricht irgendwas über dich ein, wovon der Redner gar nichts gesagt hat, wie man dann damit umgeht. Und dann ist die Frage, stehst du trotzdem? Auch wenn es weh tut, wenn dich gerade irgendwas verwundet oder trifft, hältst du was aus? Ich weiß, er ist umstritten, aber ich mag Helmut Kohl aus diesem Grund. Er war für mich immer jemand. Ihr könnt denken, was er wollte, was seine Politik sieht, aber er war jemand, der stand zu was und der stand so dazu, das war völlig egal, was alle anderen dachten. Wenn es seine Überzeugung war, hielt er all die Prügel und hat viele bekommen aus. Ob sie von Bild-Zeitung kamen oder von woanders her. Er stand zu dem, was für ihn richtig war. Und ich glaube, davon können wir alle lernen, für Dinge einzustehen, von denen wir überzeugt sind. Paulus war ein Apostel, der einen jungen Mann mit Namen Timotheus unter seine Fittiche genommen hatte. Er fing an, ihn zu einem Jünger zu machen und zu einem geistigen Leiter. Im Neuen Testament finden wir hierzu zwei persönliche Briefe, die Paulus an diesen Timotheus geschrieben hat. Und in diesen Briefen bekommen wir einige Einblicke in diese Beziehung. Und wie Paulus als geistlicher Vater von Gott gebraucht wurde, Timotheus zu einem geistigen Kämpfer aufzubauen. Durch Paulus wurde Timotheus ausgerüstet, die Gemeinde in Ephesus durch eine sehr schwierige Situation hindurch zu leiten und zu begleiten. Und darum wollen wir heute Morgen zwischen diesen beiden Briefen und auch einigen anderen Stellen in der Bibel hin und her springen. Wir wollen die Beziehung zwischen Paulus und Timotheus ansehen, um zu lernen, wie Kinder zu geistlichen Kämpfern herangebildet werden können. Es war Bill Cosby, der mal sagte, Enkel sind Gottes Belohnung dafür, dass man seine Kinder nicht umgebracht hat. Ich glaube nicht, dass er recht hat, aber ich fand den Gedanken recht spannend und interessant, das mal von der Warte aus zu sehen. Weil jeder, der Kinder hat, weiß, es gibt diese Momente. Oh, okay. Und wir haben sie alle durchgehalten. Und preis dem Herrn, das gibt Belohnung der Form dann doch, weil ohne Kinder keine Enkel. Ich möchte zu Beginn auf etwas zurückkommen, was wir uns schon vor zwei Teilen mal angeschaut haben, nämlich, dass drei der vier einflussreichsten Faktoren für den Glauben eines Menschen seine Familienangehörigen sind. Wir haben uns angeschaut, dass die Mutter 81% bei Jungen und 74% bei Mädchen Einfluss hat, geistlich. Der Vater immerhin noch 61% bei Jungs und 50% bei Mädchen. Die Zahlen habt ihr nachher auf eurem Handout alle drauf. Und dass der Pastor 57% bei Jungs, 44% bei Mädchen Einfluss nimmt und die Großeltern 30% bei Jungen und 29% bei Mädchen. Das sind die Top 4 und drei davon sind Familienangehörige. Ist nicht die Gemeinde. Pastor spielt zwar auch eine Rolle, aber er ist einer von 4. Ein Viertel Einfluss oder weniger, wenn man es zusammenrechnen würde. Das liegt daran, dass ein Pastor oft die Rolle eines abwesenden Vaters oder Angehöriger einer Großfamilie übernimmt. Oft ganz automatisch. Wenn da jemand fehlte, ist das eine Schlüsselfigur, die auch helfen kann. Das ist ja auch nicht falsch. Wenn wir 2. Timotheus 1 aufschlagen, sehen wir, dass Timotheus in mancher Hinsicht vielen unserer Kinder gleicht. Ich lese 1. Kapitel, Vers 5. Denn ich erinnere mich an den ungefärbten Glauben in dir, der zuvor schon gewohnt hat in deiner Großmutter Louise und in deiner Mutter Eunike. Ich bin aber gewiss auch in dir. So, Timotheus hat wie viele Christen heute auch den Glauben von der Mutter oder von der Großmutter bekommen. Manchmal fehlt die Mutter und dann ist die Großmutter das erste Verbindungsglied zu Gott, wenn die Mutter nicht christusgläubig ist. Paulus betritt die Szene als jemand, der so etwas wie die Rolle einer erweiterten Familie im Leben des Timotheus ausfüllt. Nicht einfach nur die eines Mannes außerhalb von Timotheus augenblicklicher Familie, sondern als ein Pastor oder die Rolle eines abwesenden Vaters, Großvaters oder eben der Großfamilie annimmt. Wenn wir diese persönlichen Briefe lesen, werden wir eine Ahnung davon bekommen, wie Gott Paulus gebraucht hat, Timotheus zu einem geistigen Kämpfer zu machen, ihn aufzubauen. Und dabei können wir zugleich einige Dinge entdecken, wie wir selbst wirksame Familienangehörige werden können, um Kinder zu helfen, das zu werden, was Gott aus ihnen machen will. Und so habe ich 5 Punkte für euch, wie wir eine erweiterte Familie sein können. Erstens, wir werden eine erweiterte geistliche Familie, wenn wir die Verantwortung in uns tragen, geistliche Mentoren für Kinder zu werden. Die Verantwortung in uns zu tragen oder zu übernehmen, geistliche Mentoren für Kinder zu sein. Wir haben ja angefangen, wir haben ja dieses Mentorenseminar hier durchgeführt. Das war für viele eine ganz spannende Erfahrung, auch für die Mentoren selbst. Mentor für jemanden zu sein, der nicht das eigene Kind ist. Und für die Jungs und Mädchen, jemanden zu haben, der nicht Vater oder Mutter ist und trotzdem ihnen im Glauben weiterhilft, Antworten gibt, sie weiterführt. Ich habe viel Gutes gehört. Im 2. Timotheus steht, an meinen lieben Sohn Timotheus. Das war die Ansprache, die Paulus verwendet hat. Im 1. Timotheus steht, an Timotheus, meinen echten Sohn im Glauben. Paulus drückte sich nicht um seine Verantwortung, dieses Kind zu einem geistlichen Kämpfer heranzuziehen. Er sagte, das ist meine Verantwortung. Er ist nicht einfach nur, er ist bekehrt jetzt und geht schon irgendwie mit Gott weiter. Und er sagte, ich habe Verantwortung. Er ist mein Junge, mein Bub. Er sagte sich, ich werde mir diese Verantwortung aneignen. Ich werde sie in Anspruch nehmen und ich habe es darauf abgesehen. Das sind aggressive Entscheidungsprozesse, die kommen müssen, wenn du jemandem Mentor sein willst in dieser Weise. Weil von alleine kommt es nicht. Das sind Entscheidungen. Und wenn ich mich einmal entschieden habe für sowas, ist es eine langfristige Entscheidung. Wo ist es noch nicht, wo wir unsere 12 Berufen haben, denen wir geistig Mentoren sein wollen, wir wussten, das würde eine unter Umständen lebenslange Entscheidung sein. Die bleiben, mit denen würden wir lebenslang verbunden sein. Die Verbindung würde immer enger sein. Wo wir unsere Patenkinder übernommen haben, wo wir die Zusage gegeben haben auf die Anfrage, ja, wir wollen, wir haben auch mehrere Patenkinder in unserem Leben schon gehabt. 2 sind schon eine Weile wieder draußen und andere 3 sind jetzt mittendrin in der Patenschaft. Wir wussten, das ist eine langfristige Entscheidung. Wir können nicht morgen sagen, wir verenden das wieder, haben keine Lust mehr. Das ist zu anstrengend, oder? Wir sind jetzt nicht da, wenn jemand eine Not hat. Und auf gewisse Weise laufen Patenschaften ja auch über das 14. Lebensjahr, wo sie ja offiziell meistens enden. Sondern wenn jemand Teenager ist oder jung verheiratet und kommt jemand zu dir und erinnert sich noch, hey, das ist mein Pate. Das war jemand, der geistlich für mich Verantwortung übernommen hat, ganz bewusst. Ist doch schön, oder? Dann sitzt jemand, ruft jemand an und sagt dir, Tante Birgit, kann ich mal mit dir reden? Ich habe gerade ein Problem mit meinem Mann und ach, könnte ich mal kommen? Na klar, mein Kind, komm. Ist ja doch Mutter ins Spiel. Als Pate. Und zwar bewusst, auch angenommen, auch von der Patenfamilie selbst. Ich finde das wundervoll. Wir haben auch für jedes unserer Kinder 2 Paten. Und wir haben das ganz bewusst ausgewählt. Leute, die geistlich reif sind, die das auch wollen, die mit uns in der Verbindung stehen als Familie. Und wo wir wissen, dass unsere Kinder gut aufgehoben sind, wenn sie uns vielleicht mal nicht mehr fragen. Wisst ihr, das ist eigene Kinder. Manchmal kommt es zu Prozessen. Muss ja nicht sein, aber es kann ja mal sein, dass jemand sagt, ich kann jetzt von Mama und Papa gar nichts nehmen. Wie gut, du hast dann noch jemanden, von dem sie es nehmen können. Sagen wir auch nichts anderes. Lieben den Herrn auch. Gehen mit dem Herrn. Machen wir das auch? Gehen wir so wie Paulus auf Timotheus? Gehen wir so auf andere zu? Nehmen wir ohne falsche Bescheidenheit an, dass wir für das geistliche Wachstum und die Entwicklung der Kinder verantwortlich sind, die Gott in unser Leben gestellt hat? Paulus tut es. Er nimmt es für sich in Anspruch, er eignet es sich an, er drückt es aus. Timotheus, mein echter Sohn im Glauben, sagt er. Timotheus, lass es uns offen auf den Tisch bringen, wo jeder, auch du, es sehen kannst. Ich übernehme die Verantwortung für geistiges Wachstum und Entwicklung in deinem Leben. Das ist, was er eigentlich sagt. In dem Brief. Öffentlich. Und den Brief haben auch andere gelesen. Hast du schon gemerkt? Ich habe ihn auch schon gelesen. Du auch? Und Timotheus ist noch nicht einmal sein Kind. Wenn du also heute Morgen hier bist und abgeschaltet hast, weil du ja keine eigenen Kinder hast oder weil deine Kinder längst erwachsen und ausgeflogen sind oder weil du keine Enkel hast oder weil du Single bist, mach die Ohren wieder auf. Weißt du was? Paulus war Single. Er hatte selbst weder Kinder noch Enkelkinder. Und doch sieht er es als seine Verantwortung an, den Glauben an die nächste Generation weiterzugeben. Ein afrikanisches Lied sagt: Wenn ein alter Mensch stirbt, ist es wie wenn eine Bibliothek abbrennt. Das ist so wahr. Deine Eltern, deine Großeltern, wenn sie noch da sind, lass sie erzählen. Sie kennen Familiengeschichte, wo du nichts von mitbekommen hast, weil du noch viel zu klein warst oder noch gar nicht am Leben. Das sind Schätze, die wir von Generation zu Generation weiterreichen müssen. Wenn ich Zeit mit meinen Eltern verbringe, ist selten, dass es nicht darauf kommt, wie war es früher? Erzähl mal von deinen Eltern, von deinen Großeltern. Was haben die so gemacht? Was war ihr Lebensmotto? Wie waren die so? Und dann kommen Geschichten raus, die ich noch nie gehört habe. Wenn ich mit meinem Papa hier durch Limburg laufe an unseren Tagen, er zeigt mir Stellen in der Stadt, wo er gespielt hat als Kind, wo was mit seiner Familie war. Dinge, die ich nie hätte wissen können, würde er sie mir nicht sagen. Das sind kostbare Schätze. Zugegeben, als Teenager hätte ich das vielleicht noch nicht als so kostbar wahrgenommen. Aber dank sei Gott, wir entwickeln uns. Und manchmal, bei mir war das halt so, kam die Erkenntnis ein bisschen später, dass diese alten Geschichten gar nicht so langweilig sind. Ich weiß noch, wo ich bei Usingers gesessen habe, so in der Anfangszeit, wo ich Iris kennengelernt habe, und da war der Opa Wilhelm noch am Leben und er hat immer erzählt vom Krieg. Er war in Nordafrika, hat da gekämpft, hat erzählt, was da war. Das waren Geschichten, die fand ich total spannend. Wie war das Leben früher, vor 80 Jahren? Hier in Deutschland, hier in den Orten, wo wir leben. Wie ging das ab? Wie kam man klar? Wo ging man zur Toilette? Wo waren die Dinge, die man sich heute nicht immer vorstellen kann? So lasst die Bibliotheken nicht abbrennen. Nutze sie, wenn sie da sind. Hab Gemeinschaft mit Menschen, die dir noch Dinge erzählen können, die du gar nicht wissen kannst. Und gib sie weiter. Auch an die nächste Generation. Nicht nur geistlich, auch manchmal ganz praktisch, weil das hat was mit unserer Familiengeschichte zu tun. Unser Wappen ist ja nicht unsere Idee. Das sind Dinge, die sind in uns hineingelegt worden. Zum einen bewusst und manchmal auch über Generationen durch unsere DNA hineingeschenkt. Gaben, Fähigkeiten, Dinge, die schon Großeltern, Urgroßeltern getan haben, wenn auch vielleicht auf andere Weise, weil in einer anderen Zeit. Wir entdecken auf einmal, hey, da ist von Gott eine rote Linie in unserer Familie. Das ist nicht meine Erfindung. Ich stehe auf den Schultern von vielen, die vor mir waren. Keiner steht allein, wir sind nie zur Insel berufen. Vielleicht bist du Großmutter und dein Enkel wohnt weit entfernt. Könnte ja sein. Erstens gibt es Dutzende von Kindern in dieser Gemeinde, die eine geistliche Oma oder Opa oder Vater oder Freund brauchen. Das ist so. Und zweitens kannst du immer noch etwas aus der Entfernung bewirken. Ich denke an eine Großmutter, die aktiv Kontakt zu ihren Enkeln hält und sich ganz bewusst geistig in sie investiert. Hier ist unsere Gemeinde jemand. In unserer Gemeinde denke ich an ein Ehepaar, das hat eine Enkelin, die buchstäblich am anderen Ende des Landes wohnt. Dennoch wünschen diese Großeltern sich so sehr, dass ihre Enkelin durch Jesus Gott kennenlernt, dass sie ihr Bücher und CDs mit christlichem Inhalt schenken und sie so oft wie möglich zu sich zum Urlaub holen. Oder sie besuchen fahren. Sind sie dann zusammen, vergeht kein Tag, ohne dass sie zusammen in der Bibel lesen oder Lieder für Gott singen. Ist die Enkelin hier, kommt sie mit zum Gottesdienst. Sie beten jeden Tag für sie, auch wenn sie nicht sehen können. Ein Gebet hat Kraft, über viele, viele tausend Kilometer hinweg. Wisst ihr, die hätten alle Ausreden der Welt zu sagen, ich kann halt nichts tun. So weit weg. Kein Einfluss. Sie haben Einfluss und sie nehmen ihn. Sie nehmen ihn. Die Entfernung hat sie nicht davon abgehalten, die Verantwortung in Anspruch zu nehmen, dass Gott sie gebrauchen möchte, ihre Enkelin zu einer geistigen Kämpferin zu machen. Amen. Vielleicht fühlt sich gerade jemand angesprochen. Sei ermutigt. Gib nicht auf. Im Gegenteil. Wir werden eine erweiterte geistliche Familie, wenn wir das Gebet und die Bibel in unseren Beziehungen zum Fundament machen. Das wird der zweite Punkt sein. Aber vorher möchte ich noch eins meiner Lieblingsgedichte lesen. Ein Gedicht einer Neunjährigen, das vielleicht nochmal den einen oder anderen Großvater oder Großmutter ermutigt. Omas reden nicht in Babysprache mit uns wie andere Besucher, weil sie wissen, dass wir das nur schwer verstehen. Wenn sie uns etwas vorlesen, überblättern sie keine Seiten oder beschweren sich, wenn es immer wieder dieselbe Geschichte ist. Jeder sollte versuchen, eine zu haben, besonders wenn du keinen Fernseher hast, weil Omas die einzigen Erwachsenen sind, die Zeit haben. Manche Großmutter fängt bei den Enkeln erst richtig an, Mutter zu sein. Weil sie, als sie Mutter war, überhaupt keine Zeit für all die Dinge hatte, die sie so gerne getan hätte. Ist das nicht so? Gerade die vorige Generation, da waren noch ganz andere Ansprüche drauf, auch auf den Frauen in der Landwirtschaft und sonst wo. Da liefen viele Dinge nebenher. Und heute, wenn man ein bisschen älter ist und sieht, wie heute manche Familie miteinander lebt, könnte man neidisch werden. Aber ich sage dir was, Gott gibt eine zweite Chance. Gott gibt dir Enkelkinder oder er gibt dir Zugang zu Kindern, die sich sehr freuen darüber, dass du in ihr Leben investierst. Ich wiederhole nochmal den zweiten Punkt. Wir werden eine erweiterte geistige Familie, wenn wir das Gebet und die Bibel in unseren Beziehungen zum Fundament machen. Zuerst einmal ließ Paulus den Timotheus wissen, dass er für ihn betet. Im 2. Timotheusbrief steht, ich danke Gott, dem ich diene von meinen Vorfahren her mit reinem Gewissen, wenn ich ohne Unterlass deiner gedenke in meinem Gebet Tag und Nacht. Paulus machte klar, am Anfang dieses zweiten Briefes, nur dass du es weißt, ich bete regelmäßig für dich. Ich sage das meinen 12 häufig. Ich sage, Leute, wisst ihr nicht, ich bete jeden Tag für dich. Dein Tag, dein Name fällt jeden Tag mindestens einmal vor Gott in meiner Gebetszeit. Nicht immer ewig lang, manchmal auch lang. Aber ich denke an dich, ich bin bei dir. Wenn du eine Not hast, lass mich es wissen. Ich stehe für dich, stehe mit dir zusammen da ein. Wenn du Zellleiter bist, lass das deine Zelle wissen und tu es. Pflege diese Gewohnheit. Ja, es kostet Zeit, aber es ist es wert, weil du veränderst das Leben von Menschen, die Gott dir anvertraut hast, hin dorthin, wo Gott sie haben will. Hilfst ihnen, in ihre Berufung zu kommen, hilfst ihnen, in ihre Familie das zu sein, was sie sein sollten, auf ihrer Arbeit das zu sein, was sie sein sollten. Machst sie zu Gewinnern, zu Siegern. Wie ist es mit dir? Betest du für deine Kinder? Und was vielleicht noch wichtiger ist, wissen deine Kinder? Und ich meine wirklich, wissen sie, dass du für sie betest? Jeden Tag. Die gehören in dein Gebetsboot, wie meine Mama das immer nannte. Mein Gebetsboot. Blieben nicht immer dieselbe Person drin, aber einige Personen waren immer drin. Und ich weiß, dass ich immer im Boot von meiner Mama, meinem Papa drin bin, bis heute. Stimmt's? Sind nicht abgesprochen, weil es gefährlich. Und sie haben genickt. Verstehen wir die Kraft und die Wirkung, die das Wissen um die Fürbitte für die Person hat, für die gebetet wird? Ich bin nicht alleine. Da ist jemand, der wirklich für mich da ist. Nicht nur, weil er in der Organisation des Christuszentrums eine verantwortliche Position für mich bekommen hat. Nein. weil es ein Papa oder eine Mama im Glauben ist. Da glaube ich zutiefst dran. Ich glaube nicht daran, dass die organisatorische Position das ist, worum es geht, sondern es ist die Herzensposition, worum es geht. Wenn ich Zellleiter bin, wenn ich wirklich die Menschen liebe und mich dafür entscheide, ihnen das zu geben, was ich habe an Gutem, was kann eine Mutter mehr geben, als was sie hat? Was kann ein Vater mehr geben, als was er hat? Dass es nicht vollständig ist, das wissen wir doch alle, oder? Welcher Vater, welche Mutter fühlt sich vollkommen und kann den Kindern alles geben, alle Fragen beantworten? Ich kann das nicht. Ich kann auch meinen 12 nicht alle Fragen immer beantworten. Ich finde es dann raus. Aber ich bin nicht vollkommen. Ich mache Fehler. Wir machen Fehler. Aber daran genau hängt die Beziehung nicht. Daran hängt manche geschäftliche Beziehung. Ja, wenn der Vorgesetzte einen Fehler macht, ist er weg vom Fenster. Kennt er. Das ist organisatorische Struktur. Aber wenn es um Beziehungen geht, läuft das doch anders. Wenn jemand einen Fehler hat, wenn jemand im Krankenhaus liegt, lasse ich ihn dann links liegen? Es gibt Leute, die das tun. Aber das sind sicherlich nicht Leute, die zu deiner erweiterten Familie gehören. Deine erweiterte Familie sind die, die dann immer noch da sind. Und wenn es Monate dauert, immer noch da sind. Die immer noch eine Ermutigung für dich haben, die immer noch bei dir sind. Die dich mittragen, wenn du gerade schwach bist. Und das sind Leute, mit denen wir uns sehr gerne umgeben und die wir uns alle wünschen. Aber Jesus sagte mal, es gibt einen Weg, wie wir das erreichen können. Und der war ganz anders, als die Leute erwartet hatten. Er sagte, du bestimmst selbst, wer, ich nenne es jetzt mal so, in deiner erweiterten Familie drin ist. Es ging um den Samariter. Wer ist der Nächste? Jesus beantwortete die Frage nicht so, wie die Leute erwartet haben. Er sagte, du entscheidest. Wem du das tust, dem bist du der Nächste, ganz einfach. Ach so, ich muss was tun, dann bin ich der Nächste. Ich dachte immer, ich wäre der Nächste. Nee, du bestimmst. Man kann nicht der Nächste von jedem sein, aber man kann mehr sein, als man ist. Mehr geben, als man vielleicht tut. Also zuerst, er ließ ihn wissen, dass er betet. Und zweitens betete Paulus auch mit Timotheus. 6 neutestamentliche Briefe werden Paulus und Timotheus zusammen zugeschrieben. Und sie sind das wir. Paulus und Timotheus haben diese Briefe geschrieben. Kolosser 1, Vers 3. Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten. Wir, Timotheus und Paulus. Kolosser 1, 9. Darum lassen wir auch von dem Tag an, an dem wir es gehört haben, nicht ab, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistigen Weisheit und Einsicht. Wir, Timotheus und Paulus. 1. Thessalonicher. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle und gedenken eurer in unserem Gebet. Wir. 1. Thessalonicher 5. Freut euch zu jeder Zeit, hört niemals auf zu beten, dankt Gott für alles, denn das erwartet Gott von euch, weil ihr zu Jesus Christus gehört. Und 2. Thessalonicher 1. Deshalb beten wir immer wieder für euch, dass ihr so lebt, wie man es von Menschen erwarten kann und so weiter. Die beteten zusammen. Das war ein Team. Die haben vielleicht nicht immer zusammen am selben Ort gestanden und das tun können, aber sie beteten gemeinsam. Sie hatten Anliegen, die sie zusammen vor Gott brachten, und zwar regelmäßig. Das Gebet war grundlegend in der Beziehung des Paulus zu Timotheus. Es war mehr als etwas, was sie eben taten, mehr als eine Routine. Das Gebet war in das Gewebe ihrer Beziehung eingewoben, es war Teil ihres Seins, ihrer Beziehung. So wie meine Zellgruppe, sie gehört zu meiner erweiterten Familie. Ich bete jeden Tag für jeden meiner Jungs. Und wann immer wir uns treffen, beten wir auch zusammen und miteinander. Und das ist doch gut. Das ist gesund. Das ist was anderes als nur eine oberflächliche Kumpelei. Und drittens nahm die Bibel einen grundlegenden Platz in der Beziehung zwischen Paulus und Timotheus ein. 2. Timotheus 3. Paulus sagt hier zu Timotheus: Außerdem bist du von frühester Kindheit an mit der Heiligen Schrift vertraut. Sie zeigt dir den einzigen Weg zur Rettung, den Glauben an Jesus Christus. Denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen, sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. So werden wir reife Christen und als Diener Gottes fähig, in jeder Beziehung Gutes zu tun. George Barner, einer der führenden Analysten der christlichen Welt, so könnte man das sagen, ein Statistiker, jemand, der viele, viele Daten sammelt und auswertet, er schrieb, die Basis der geistlichen Ausbildung ist die Bibel. Die Eltern sind angewiesen, sich auf sie zu verlassen in Bezug auf Wahrheit, Werte, Prinzipien und Leitung, wenn sie ihre Kinder aufziehen. Denken Sie einmal an die Beziehung, die Sie mit den Kindern haben, die Gott in Ihr Leben gestellt hat. Wäre es wirklich anders, wenn das Gebet und die Bibel aus diesen Beziehungen herausgenommen würden? Ich glaube schon. Und viertens, wo sind in Ihren Beziehungen zu den Kindern, die Sie zu geistigen Kämpfern aufbauen wollen, diese drei Elemente vorhanden? Das ist eine gute Frage. Wo wissen Kinder, dass ich für sie bete? Wo bete ich mit ihnen zusammen? Und wo ist die Bibel Mittelpunkt dieser Beziehung? Fester Kitt dieser Beziehung. Und das mal weiterzudenken, vielleicht fallen dir da Namen ein. Und wenn dir gar keine Namen einfallen, dann ist es noch eine größere Herausforderung und noch bedeutungsvoller zu sagen, warum ist es noch nicht so? Warum habe ich so eine Beziehung zu keinem Kind? Oder als Zellleiter nicht zu meinen Zellgliedern? Ich kann ja was verändern. Muss ja nicht mit Schuld rumlaufen, ich habe das ja noch nicht. Ist nicht schlimm. Dann kreier es. Dann geh hin und mach den ersten Schritt. So, jetzt der dritte Hauptpunkt. Wir werden eine erweiterte geistliche Familie, wenn wir authentisch, verletzlich und demütig sind. Im 1. Timotheus schreibt Paulus: Ich danke unserem Herrn Jesus Christus immer wieder, dass er gerade mich für vertrauenswürdig erachtet hat, ihm zu dienen, und dass er mir dafür auch die Kraft schenkte. Früher habe ich ihn verhöhnt, ich habe Christus und seine Gemeinde mit blindem Hass verfolgt und bekämpft. Aber Gott hat sich über mich erbarmt und mir alles vergeben. Denn in meinem Unglauben wusste ich nicht, was ich tat. Umso reicher habe ich dann die unverdiente Güte des Herrn erfahren. Er hat mir den Glauben und die Liebe geschenkt, wie sie nur in der Gemeinschaft mit Jesus Christus zu finden sind. Denn das steht unumstößlich fest. Darauf dürfen wir vertrauen. Jesus Christus ist auf diese Welt gekommen, um uns gottlose Menschen zu retten. Ich selbst bin der Schlimmste von ihnen. Doch gerade deshalb war Gott mir ganz besonders barmherzig. An mir wollte Jesus Christus zeigen, wie groß seine Geduld mit uns Menschen ist. An meinem Beispiel soll jeder erkennen, dass wirklich alle durch den Glauben an Christus ewiges Leben finden können. Eine solche Aussage erscheint uns vielleicht einfach, wenn man generell sagt, dass wir alle Sünder sind. Aber denkt daran, dass dies der persönliche Brief eines Leiters an seine Schüler ist. Der hat sich ausgezogen. Der hat gesagt, wie es wirklich war. Oh, der war sehr transparent. Denn Paulus bringt es fertig, seinen geistlichen Sohn zu sagen, ich bin der Schlimmste von allen Sündern. Ich habe am meisten daneben gehauen. Das einem jungen Mann zu sagen, den er zu einem geistigen Kämpfer erziehen will, erfordert viel Demut. Das ist das Aufnehmen einer echten Beziehung. Von ich bin der Führer, du hast zu folgen, oder ich bin der Lehrer, du bist der Schüler zu ich bin noch am Lernen. Genau wie du. Und ich brauche die Gnade Gottes genau wie du. Das ist ein großer Unterschied. Ich habe immer viel von solchen Menschen gelernt, die diese Größe hatten, sich selbst als Lernende und nicht als Wissende zu bezeichnen. Nicht, dass sie nicht wussten, die wussten oft sehr viel. Aber diese Grundhaltung des Lernens machte sie sehr nah. Perfektion erzeugt Distanz. Und wir wissen das, denke ich, alle von verschiedenen Beziehungen, vielleicht vom beruflichen her, dass da Leute sind, die scheinbar ja alles wissen. Und wenn du einen Fehler machst, wirst du sofort abgekanzelt. Kennt ihr solche Leute? Das sind Schutzmechanismen, die sich Menschen anerzogen haben, damit ihre Schwäche nicht offenbar wird. Aber dieser Schutzmantel verhindert gleichzeitig, dass eine Beziehung überhaupt möglich ist, dass man tiefer an das Herz rankommt, dass man echt miteinander werden kann. Es sagte mal jemand, mit dem du spielen kannst, den fürchtest du nicht mehr. Stell dir mal deinen Chef vor und du würdest mit ihm in einem ferngelenkten Auto zusammen durch den Gang eures Betriebes fahren. Jeder hätte eins und ihr hättet Spaß miteinander. Es würde die ganze Beziehung vollständig verändern. Er wäre vielleicht immer noch dein Chef, aber er wäre nicht mehr der Gefährliche und Unberechenbare und wisst ihr, jemand, der vielleicht bös was will. So, wenn wir Leute führen, gehört das auch dazu, dass wir ein großes Maß von Transparenz zeigen. Ich sage nicht über Bereiche, wo du noch kämpfst, wo du noch drinsteckst, damit hilfst du niemandem, aber mit Bereichen, wo du drin stecktest, wo du warst, das hilft sehr, weil dann kannst du nämlich auch sagen, wie du rausgekommen bist. Und das finde ich immer spannend, wenn jemand mir sagt, wo er rausgekommen ist, wenn ich da gerade noch drin bin. Ja, da will ich zuhören, mehr. Wenn mir jemand nur sagt, ich stecke auch gerade in demselben Problem drin, sage ich, nein. Warum erzählst du mir das? Ich habe gerade genug Probleme. Komm mal von der anderen Seite. Hilf mir da raus. Ich suche Hilfe. Ich suche nicht jemanden, der sich mit mir in der Hinsicht eins macht, dass er ja genauso schwach ist wie ich. So jemandem hört niemand lange zu. Zumindest niemand, der wirklich Hilfe sucht. Ein Beispiel, ich hatte vor Jahren einmal einen E-Mail-Austausch mit einem bedeutenden geistigen Leiter. Ich hatte ein paar Sachen beobachtet in seiner Versammlung, die man besser hätte machen können. Ja, und damals dachte ich aus irgendeinem Grund, ich sollte darauf hinweisen. Nicht jetzt im Arroganten, sondern ich mochte den Mann und ich dachte, Mensch, wenn er das noch ändert, das wäre super, es würde vielen auch gut tun. Und ich habe ihm das dann als E-Mail geschickt, hatte gar nicht viel erwartet und die Reaktion, die dann kam, die war so völlig anders, als ich das mir dachte. Und ich hatte durchaus auch schon andere Reaktionen Jahre zuvor. Er fühlte sich nicht auf den Schlips getreten, sondern er bat mich konkret um Lösungsvorschläge. Er dankte, sagte, ja, du hast völlig recht, vielen Dank, das ist eine super Idee. Könntest du mir sagen, wie ich's richtig mache? So. Jemand, der viel mehr Erfahrung hatte und viel mehr Erfolg hatte als ich, wo ich dachte, was will er von mir, kleinem Licht? Aber er hatte diese Haltung, sagte, hey, ich lerne gern. Danke für den Hinweis. Zeig mir nur wie, damit ich was damit anfangen kann. Und so, das hat mich beeindruckt und mich auch ein Stück weit zu dem gemacht, der ich bin. Hinzuhören und Dinge ernst zu nehmen und sich nicht angegriffen zu fühlen, wenn jemand einen Verbesserungsvorschlag bringt. George Barner sagte, ein anderes Mittel, das vielen Eltern hilft, ist ihre Bereitschaft, persönliche Beispiele zu erzählen und ein gewisses Maß persönlicher Verletzlichkeit in ihre Geschichten einzubringen, um die Aufmerksamkeit zu bekommen und einen Punkt klar zu machen. Wenn Eltern wirkungsvoll ein fesselndes Erlebnis schildern, das zu einer persönlichen Veränderung geführt hat, werden Kinder wahrscheinlich eher wertvolle Weisheit aus der Geschichte mitnehmen. Erzähl doch mal, wie du drauf warst mit 13. Deine Fehler, die du mit 15 gemacht hast. Und die Kinder werden hinhören. Glaub mir, die hören hin. Wir erzählen manchmal solche Dinge. Und die Kinder haben so große Ohren und hören genau hin. Was? Du hast sowas gemacht? Ja. Aber schau mal das Ergebnis. Weil das ist das Schöne, das kann man hinterher auch zeigen. Vorher wusste man noch nicht, wie es ausgeht. Aber dann kann ich sagen, guck mal, das Ergebnis war grausig. Das hat mich viel gekostet. Heute würde ich das nie mehr machen. Und Kinder nehmen für sich dann ganz was anderes mit, als wenn ich nur sage, das machst du aber bitte nicht, das darf man nicht. Ein guter Christ macht das nicht. Das ist leicht gesagt. Aber ich habe mir angewöhnt, von den Fehlern anderer zu lernen. Ich brauche niemanden verurteilen, der Fehler macht. Ich versuche, in die Nähe zu kommen und hinzugucken, was ist denn passiert, damit ich diesen Fehler erst gar nicht selbst mache. Ich mache doch genug andere. Ich muss ja nicht jeden machen, oder? Wenn wir lernen von den Fehlern anderer, sparen wir uns viel Zeit und viel Herzschmerz. Das ist das Schöne an Jüngerschaft. Ich kann lernen von jemandem, der schon da war, wo ich hin will. Und der Dinge durchhat und der mir sagen kann, was es mich kostet, wenn ich die oder die Entscheidung treffe. Erleben Kinder dich als demütigen, lernbereiten, wachsenden Christen, der ebenso auf Gottes Gnade angewiesen ist, wie sie auch? Die Frage lasse ich mal im Raum stellen. Vierter Punkt. Wir werden eine erweiterte geistliche Familie, wenn wir Kinder ermutigen und vorbereiten, ihre Gaben zu gebrauchen. 1. Timotheus 4. Niemand hat ein Recht, auf dich herabzusehen, weil du noch so jung bist. Allerdings musst du in jeder Beziehung ein Vorbild sein. In allem, was du sagst und tust. In der Liebe, im Glauben und in der Selbstbeherrschung. Solange ich nicht wieder bei euch bin, liest du in der Gemeinde aus der Heiligen Schrift vor. Ermutige die Christen und unterweise sie im Glauben. Setz die Gaben ein, die Gott dir schenkt. Er hat dich ja durch eine Prophetie für diese Aufgabe bestimmt. Und die Leiter der Gemeinde haben dir die Hände aufgelegt und dich gesegnet. Oder 2. Timotheus 1. Darum bitte ich dich, lass Gottes Gabe voll in dir wirksam werden, Du hast sie bekommen, als ich dir segnend die Hände auflegte. Denn Gott hat uns keinen Geist der Furcht gegeben, sondern ein Geist erfüllt uns mit Kraft, Liebe und Besonnenheit. Manchmal sage ich das Zellleitern, die gerade in der schwierigen Zeit sind, sage ich, ich habe dir die Hände aufgelegt. Du hast die Gabe, das zu tun, was du tust. Halt durch. Mach das oder das. Verändere etwas in deinem Gebetsleben, in verschiedenen Bereichen. Wir müssen uns ermutigen an diese Dinge. Lass sie nicht verführen, lass sie nicht in eine andere Richtung bringen. Manch ein Ehepaar, was in eine Krise kommt, konnte ich sagen, ich war bei dir, als die Hochzeit war. Ich habe dir das Versprechen abgenommen. Schau, haltet aus. Gib nicht so leichtfertig auf. Ihr werdet den Sieg haben. Ihr habt die Gabe, ein Ehepartner zu sein. Auch das ist eine Gabe, die Gott geschenkt hat, die mit der Eheschließung amtlich gemacht wurde. Mit anderen Worten aus diesen Timotheus-Stellen, Timotheus, du hast Gaben bekommen, gebrauche sie. Oder Timotheus, du bist ein junger Mann, aber du bist nicht die Kirche von morgen. Du bist die Kirche gerade jetzt und Gott möchte dich gebrauchen. Die Situation, in die Paulus den Timotheus in Ephesus als Hirten oder Aufseher geschickt hat, die war sehr schwer. Ephesus war eine ziemlich mystische Stadt, voller Kulte, Prostitution und ketzerischen Lehren über Gott. Aber Paulus hat Timotheus ständig auf das vorbereitet, was ihn erwartete. Und hat ihn dann ermutigt, angesichts dieser Herausforderungen seine Gaben zu gebrauchen. Machen wir das auch bei unseren Kindern? Ermutigen wir sie, auch wenn sie gerade in der Schule vielleicht gemobbt werden oder eine schwierige Zeit haben? Oder in der Ausbildung irgendwas nicht so läuft, wie es laufen sollte? Das ist unser Job. Im 2. Timotheus 4 heißt es, verkündige den Menschen Gottes Botschaft. Setz dich dafür ein, ob es den Menschen passt oder nicht. Rede ihnen ins Gewissen, weise sie zurecht und ermutige sie, wo es nötig ist. Lehre sie in aller Geduld, denn es wird eine Zeit kommen, in der die Menschen von der gesunden Lehre nichts mehr wissen wollen. Sie werden sich nach ihrem eigenen Geschmack Lehrer aussuchen, die ihnen nur nach dem Munde reden. Und weil ihnen die Wahrheit nicht gefällt, folgen sie allen möglichen Legenden. Doch du sollst wachsam und besonnen bleiben. Sei bereit, für Christus zu leiden. Predige unerschrocken die rettende Botschaft und führ deinen Dienst treu und gewissenhaft aus. Ich denke, man kann wirklich sagen, Paulus hat Timotheus ständig vorbereitet und ermutigt, seine Gaben in einer Welt zu gebrauchen, die der Wahrheit feindlich gegenübersteht. Und so viel anders finde ich das in Deutschland unserer Zeit auch nicht. Auch hier gibt es viel Widerstand und auch viele gute Dinge. Und der 5. und letzte Punkt. Wir werden eine erweiterte geistige Familie, wenn wir ein Beispiel für das Leben als Christ geben. Ihr wisst schon, ich kann alles Mögliche sagen, die Kinder tun trotzdem, was ich tue. Sie gehen dem nach, was ich tue, nicht dem, was ich sage, wenn es nicht übereinstimmt. Paulus schrieb an Timotheus, du aber, Timotheus, bist bei dem geblieben, was ich dich gelehrt habe. Du hast dir mein Leben, mein Ziel, meinen Glauben zum Vorbild genommen. Dazu auch meine Geduld, meine Liebe und Ausdauer. Du weißt, welche Verfolgungen und Leiden ich in Antiochia, in Ikonien und Lystra ertragen musste. Wie unerbittlich hat man mich dort verfolgt. Aber der Herr hat mich aus allen Gefahren gerettet. Doch vergiss nicht, jeder, der an Jesus Christus glaubt und so leben will, wie es Gott gefällt, muss mit Verfolgung rechnen. Die Verführer aber und die Betrüger werden sich immer stärker in die Sünde verstricken. Sie verführen andere und werden auch selbst verführt. Darum bitte ich dich, halte am Glauben fest, so wie du ihn kennengelernt hast. Von seiner Wahrheit bist du ja überzeugt. Schließlich weißt du genau, wer deine Lehrer waren. Paulus sagte hier mit anderen Worten, Tim, du hast eine beträchtliche Zeit bei mir verbracht. Du weißt, wie ein Leben für Christus aussieht, weil du es aus erster Hand an meinem Leben gesehen hast. Noch lange bevor wir selbst Kinder hatten, bekamen wir Kontakt mit einer christlichen Familie, an deren Leben wir eine Weile teilnehmen durften. Wir erlebten, wie sie mit ihren Kindern umgingen. Wir kannten das nicht. Weder Iris noch ich kommen aus einer christlichen Familie heraus. So, wir haben das nie erlebt. Wie geht man denn mit Kindern um als Christ? Wie bringt man die zu Bett? Was für Geschichten erzählt man? Wie ist man am Tisch zusammen? Was redet man? Simple Fragen, ihr wisst das alle. Ich hatte keine Ahnung damals. Und wir haben das sehr genossen, dieses lebendige Beispiel zu erleben, über Monate oder ein, zwei Jahre hinweg, was uns sehr geholfen hat als Familie, auch bis heute, eine Richtung einzuschlagen, zu sagen, jawohl, so macht man das, ich habe jetzt ein Bild. Das ist ein guter Rat, wenn du selbst keine christliche Familie hattest, dich hier und da mal einladen zu lassen von der christlichen Familie. Einfach mit am Mittagstisch zu sitzen, mal gucken, wie gehen die so miteinander um. Es wird nicht so viel anders sein, aber es werden Elemente dabei sein, wo du sagst, an dem Punkt haben wir als Familie immer anders reagiert. Da wurde es vielleicht laut oder keine Ahnung, was war. Und so kriege ich ein Bild, okay, es kann ganz anders funktionieren. Wir brauchen Vorbilder. Und als Pionierchristen, die wir ja oft sind in unseren Familien, ist es die große Herausforderung, etwas zu installieren, was es ja so noch nie gab. Zumindest noch nie nach dem, was wir überblicken können. In unserer Familie, weder meine Eltern noch Großeltern, hatten eine lebendige Gottesbeziehung und lebten das aus, woran wir heute so klar und fest glauben. So sind wir die Ersten. Aber die andere Wahrheit ist, drei Generationen später werden noch davon profitieren, was du heute einführst mit deiner Familie. Deine Kinder werden wissen, wie sie es machen. Wir müssen es irgendwie uns irgendwo abgucken und irgendwo holen durch Bücher oder sonst was, um zu lernen, wie gehe ich als christliche Familie mit gewissen Situationen um. Die nächste Generation hat Bilder. Die weiß genau, ich weiß noch, wie das war. Ich weiß noch, wie ich meinen Papa überrascht habe, wie er da vor seiner Couch gekniet hat und gebetet hat für mich. Ich weiß, wie das aussieht, wie sich das anfühlt, wenn ich christliche Eltern habe. Deswegen kann ich auch selbst so sein, wenn ich irgendwann da bin. Es ist leichter. George Barner sagte, unsere Forschungen zeigen, dass vorbildliches Verhalten der stärkste Faktor ist, wenn Eltern versuchen, einen Einfluss auf ihr Kind auszuüben. Es scheint so, dass unsere Kinder bei einer zunehmenden Säkularisierung der Gesellschaft einen Heucheleidetektor entwickeln. Eine innere Sensibilität für Taten, Haltungen, Werte und Überzeugungen, die einen Widerspruch zu den Worten in sich tragen, die als Lehre bekannt ist. Wenn eine Unstimmigkeit erkannt wird, neigt ein Kind zu zwei Dingen. Erstens, die Lehre selbst zu ignorieren. Und zweitens, daraus zu schließen, dass es gar keine Anweisung gibt, der sie gehorchen müssten. Wenn Sie mit besonderen Aspekten der Kindererziehung kämpfen, besonders was die Dimension des Glaubens betrifft, dann treten Sie einmal zurück und überprüfen Sie Ihr eigenes Verhalten. Vielleicht entdecken Sie, dass Sie zwar die richtigen Konzepte für Ihre jungen Leute auf den Lippen haben, dass aber Ihr Verhalten diesen Worten widerspricht. Der Versuch, tu, was ich sage, aber nicht, was ich tue, ist zunehmend inkompatibel mit einem wirkungsvollen Einfluss auf Kinder. Können wir uns alle vorstellen. Ne? Mein Einfluss wird maßgeblich davon bestimmt, ob ich echt bin. Ob meine Worte und meine Taten in Übereinstimmung sind. Das ist in jedem Bereich so, nicht bei den Kindern alleine. Aber deine Kinder bekommen es im allermeisten mit. Die gucken hinter die Bühne deiner Persönlichkeit. Wo immer du hingehst, irgendwo spielst du eine Rolle, bist du irgendjemand. Und das ist gar nicht schlecht, du musst gewisse Rollen auch spielen, das ist angepasst. Aber es darf natürlich keine Rolle sein, die dem widerspricht, was ich glaube. Und das kriegt man ganz schnell raus. Jeder liebt es, mit Menschen umgeben zu sein, wo ich spüre, die sind echt. Die sind, was sie sagen. Das leben sie auch. Es darf sie was kosten. Es ist okay. Denen kann ich vertrauen. Weil wenn die mir was sagen, ist das genauso echt. Die sagen mir auch mal die Wahrheit. Oder wenn sie gar nichts sagen, kann das ja auch was bedeuten. Manchen Leuten bin ich sehr aufmerksam, wenn sie nichts zu mir sagen. Weil auch das ist eine Aussage. Vielleicht will mich jemand nicht verletzen, hat aber jemand etwas auf dem Herzen, dann ist es gut nachzufragen, die Erlaubnis zu geben. Ich würde gerne wissen, was du darüber denkst. Da könnten Aha-Erlebnisse mitschwingen. Weil ich weiß, was die Person mir sagt, das meint sie ehrlich. Und das ist auch, so ist sie. Jemand sagte mal, Imitation ist die höchste Form der Bewunderung. Die Frage ist, wen imitierst du? Es gibt einen wichtigen Grund gegen Imitation und der ist Stolz. Ich bin niemandes Kopie. Und das würde ich für mich auch in Anspruch nehmen. Ich bin niemandes Kopie. Und doch bin ich Teil von ganz vielen. Oder ganz viele sind Teil von mir, weil ich das wollte. Oder als Kind kann man es noch nicht immer wollen, da passiert es einfach. Aber später kann ich sagen, wem gestatte ich Einfluss auf mein Leben? Wo sind Menschen, wo ich sage, der ist so, wie ich gerne wäre? Von dem möchte ich lernen in dem Bereich, von dem möchte ich lernen in dem Bereich. Wir nennen diese Leute nicht immer Mentoren, aber eigentlich sind sie es. Manche Leute sind meine Mentoren, die habe ich nie persönlich gesehen, aber ich lese ihre Bücher. Oder heute vielleicht würdest du sagen, ich lese ihre Blogs im Internet. Ich begleite sie, weil es Persönlichkeiten sind, wo ich sage, von denen kann ich was lernen. Die haben Ideen vielleicht für meinen Beruf, wo die weiter sind und die bieten mir da auf die Weise doch eine Hilfestellung an, eine Prägung. Ich denke an einen Mann, der sich schon vor Jahren bekehrte, obwohl seine Frau schon viele Jahre zuvor hingegebene Christin war, beeinflusste seine Entscheidung das Leben seiner drei Kinder ganz maßgebend. Sie besuchten öfter die Gottesdienste und die beiden erwachsenen Söhne schlossen sich sogar seine Hauszelle an. Das wäre nie passiert, wenn dieser Mann nicht diese Entscheidung getroffen hätte. Die Kinder sind der Frau nicht gefolgt, aber dem Papa. Und wo sie gemerkt haben, wie dieser Mann sich verändert hat, brachen viele Barrieren. Und es ist nicht das einzige Beispiel aus dieser Gemeinde, was ich nennen könnte. Es gibt mehrere. Gerade wo Männer sich entschieden haben, konkret und konsequent mit Gott zu gehen, die ganze Bibel zu nehmen und zu glauben. Und dann brachen oft erwachsene Kinder noch innerlich auf und sagen, boah, Papa, ich kenne dich nur so anders. Und du bist jetzt so anders. Du bist so, wie ich mich dich vielleicht immer gewünscht hätte. Weil wisst, ohne Jesus wird der Mensch mit dem Alter in der Regel immer härter und verkrustet und unnahbarer. Ist oft so, ohne Jesus. Aber Jesus bricht diese harte Schale, die die Menschen als Schutz um sich heraus aufbauen. Er bricht die auf und auf einmal kommt wieder der echte Ralf raus. Der echte Bernd, der echte Iris. Und Leute wundern sich, sagen, wo warst du die ganze Zeit? So habe ich dich nie gekannt. Und das verändert Menschen ganz massiv, weil sie merken, Christus strahlt buchstäblich aus dir heraus aus. Und das ist nicht künstlich, sondern wenn du jemanden gut kennst, weißt du, was echt ist. Als ich mich bekehrt habe, haben viele Leute Abstand von mir genommen und andere wurden wie magnetisch zu mir hingezogen. Die beiden Dinge sind passiert. Weil die alle kannten mich und den einen war das einfach unheimlich und die wollten davon auch nichts wissen, weil die wussten, das war ich jetzt und damit konnten sie nicht leben. Und die anderen sagten, boah, das ist interessant. Wenn du dich so veränderst, dann will ich mehr drüber hören. Das waren die zwei Reaktionen. Und die hast du immer, wenn du dich bekehrst. Das Evangelium polarisiert immer. Es zieht Leute an und drückt Leute weg. Es ist nicht immer einfach, damit zu leben, aber es gehört dazu. Wenn ihr wirklich wissen wollt, was für geistige Kämpfer ihr ausbilden wollt und ausbilden werdet, dann nehmt euch doch mal Zeit, in den Spiegel zu schauen. Denn was ihr ausbildet, wird euch ähnlich sein. So wie Paulus das von Timotheus sagte. Und ich weiß das von meinen 12. Diese 12 sind mir ähnlich geworden und werden mir noch ähnlicher. Sie werden nie sein wie ich und werden immer alles so sehen. Aber sie werden mir ähnlicher sein. Weil wir teilen, wisst ihr, wir teilen Werte. Auch wir 12 könnten so ein Wappen machen. Und wir würden auf gewisse Kernwerte kommen, wo wir sagen, das sind wir. Dafür stehen wir ein. Dafür leben wir, dafür werden wir bereit zu sterben. Und das ist gut so, dass wir gute Dinge voneinander lernen. Nicht Kopien von allem werden. Ich gebe Dinge, da will ich gar nicht, dass mich jemand kopiert, weil ich da selbst auf dem Weg bin. Aber andere Bereiche ist gut, wenn wir weitergegangen sind. Und das meint dieser Leiterschaftsdeckel, weißt du, als Zellleiter bist du der Deckel für die Gruppe, die du führst. Bis dahin, wo du bist, können andere sich entwickeln. Dann hört's auf. Zumindest in vielen Bereichen. Nicht, dass man sich auch ohne einen Leiter entwickeln kann, aber da hört's in geistigen Bereichen für viele auf. Darum ist es für jeden Leiter wichtig, sich weiterzuentwickeln. Nicht zu sagen, ich hab's ja jetzt alles verstanden. Wenn ich an dem Punkt komme, bitte kündigt mich. 1. Korinther 4. Darum bitte ich euch, folgt meinem Beispiel, sagt Paulus. Weil mir so viel daran liegt, habe ich Timotheus zu euch geschickt. Durch den Glauben ist er mir ein lieber und treuer Sohn geworden. Er wird euch daran erinnern, wie ich in der Verbindung mit Christus lebe, so lehre ich es auch in allen anderen Gemeinden. Wenn du also sehen willst, wie ich mein Leben für Christus lebe, sagt Paulus, dann schau dir Timotheus an. Das ist sozusagen meine Kopie im positivsten Sinne. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Mein Traum ist es, in 4, 5, 6 Jahren meine 12 aussenden zu können. Wenn jemand fragt, Pastor Bernd, könntest du zum Predigen kommen? Und ich sage, tut mir leid, sorry, aber ich habe keine freien Termine mehr. Sag ich, schick dir einen Thomas. Oder einen Thomas. Oder einen Thomas. Oder einen anderen meiner Zeugen. Ich schicke dir ihn. Weil wenn ich ihn schicke, schicke ich ein Stück meines Herzens, meines Dienstes mit. Weil er lebt unter meiner Salbung. Er ist mein Jünger. Er hat Dinge gelernt, übernommen, die mir wichtig sind. Wir haben ein Wappen sozusagen, ein Wappen als Familie. Ihr könnt nichts falsch machen. Nehmt ihn. Und auf die Weise geht die Salbung weiter. Viele Pastoren, die ich schätze, machen genau das. Die können auch nicht längst nicht mehr überall hinfahren, wo sie eingeladen werden. Also schicken sie Leute, die sie schicken können, weil sie sie repräsentieren. Weil sie die Salbung und den Dienst repräsentieren, der gefragt ist. Ich fasse zusammen. Wir werden eine erweiterte geistliche Familie, wenn wir erstens uns die Verantwortung aneignen, geistliche Mentoren für Kinder zu werden. Zweitens das Gebet und die Bibel in unsere Beziehung zur Grundlage machen. Drittens authentisch, verletzlich und demütig sind. Viertens Kinder ermutigen und vorbereiten, ihre Gaben zu gebrauchen. Und fünftens das christliche Leben vorleben. Alles beginnt damit, dass wir selbst dieses christliche Leben überhaupt haben. Ohne das macht alles, was ich jetzt gesagt habe, nur sehr wenig Sinn. Denn ist Christus nicht in mir, dann wäre es gefährlich, wenn meine Schale platzt. Weil ich wäre schutzlos. Stimmt's? Ohne Christus, oder wenn ich nur so tue, als ob, oder nur so ein bisschen religiös versuche zu sein, weil man kann Dinge nachmachen, ohne den Inhalt zu übernehmen. Dann ist es nur die Form. Aber die Form allein reicht nicht aus. Der Inhalt ist genau das, worum es geht. Der Inhalt ist der Schutzschild, der mich unsichtbar umgibt. Gnade wie mit einem Schild umgibt der Herr uns. Und dieser Inhalt muss da sein. Und ich würde jetzt gerne ein Gebet zur Lebensübergabe mit euch sprechen. Und es wäre schön, wenn wir dazu aufstehen könnten und uns jetzt ausrichten auf Gott. Es ist dieses Gebet oder diese Art Gebet, die ein Leben grundsätzlich verändern kann. Auch
liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu. Er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info at cclm.de, alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.